Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen heute bei den Thekenphilosophen. Die Thekenphilosophen heute wieder rund um den 1. FC Köln. Die Rettungswochen sind im vollen Gange. Die Hoffnung lebt noch, der FC hat, was weiß ich, der hat kein 7 Leben, der hat 47. Wie auch immer, der 1. FC Köln ist noch nicht abgestiegen und hat durchaus die Möglichkeit, noch in der Liga zu bleiben. Darüber wollen wir heute reden mit meinem Gast von Focus Online, Journalist, Sportjournalist bei Focus Online, Julian Witzel. Grüß dich, Julian.
Hi, grüß dich, Ralf.
Ja, da sitzen wir hier zusammen. Vor 2 Wochen nach Freiburg waren wir beide auch schon mal hier und haben im Prinzip fast schon bittere Tränen geweint. Und bevor wir gleich auf die Aktualität rund um einige Personalien zu sprechen kommen, vielleicht dann doch nochmal das Gefühl vom Samstag, die Explosion, als das 3-2 fiel. Also wie hast du es gesundheitlich überstanden?
Ehrlicherweise konnte ich es erst nicht ganz glauben und dann habe ich schon einfach nur schierer Jubel und unbändige Freude.
Also
wirklich wie so eine Explosion und so hat sich das im Stadion auch angefühlt.
Also 12 Dezibel.
Ja, Wahnsinn. Also ich habe ja schon gedacht, gegen Bochum sei es sehr laut, aber das hat das dann doch nochmal getoppt. Also ja, wie so ein richtiger Befreiungsschlag für viele Leute da.
Also ich habe mal gegoogelt und wie das so viele so machen, 112 Dezibel, das ist so die Schmerzgrenze für, da ist die Schmerzgrenze erreicht generell und Kreissägen und Presslufthammer liegen in diesem Bereich, aber auch der Lärm in Diskotheken oder die Musik aus dem Walkman, wenn du die knalllaut machst und man war schon hart am Rand auf eines Düsenflugzeuges, da haben jetzt nur noch 8 Dezibel gefehlt, die holen wir uns am nächsten Spieltag. Ja,
ne? Schmerzgrenze passt aber eigentlich ganz gut, wenn man dann sieht, wie der FC eigentlich in der Regel spielt.
Ja, also, das ist also wirklich, also das war ein Wahnsinnsspiel, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich in dem Moment oder während des Spiels gesagt habe, ist das schlecht! Gott, ist das schlecht! Meine Frau immer, die hat sich amüsiert. Natürlich teilweise auch mitgelitten, aber es war wirklich nicht gut. Ne?
Nein, überhaupt nicht. Also, sollen wir jetzt nochmal so kurz...
pass auf, ich würde vorschlagen, wir machen das auf jeden Fall noch. Wir werden das Spiel natürlich nochmal eingehen, vor allen Dingen darauf, was es jetzt bedeutet, in Bezug auf Heidenheim.
Ja.
Allerdings, ich muss leider sagen, ich hätte es ehrlich gesagt gerne weggelassen. Wir haben uns auch verabredet, dein Vorschlag war, lass uns doch einen Hoffnungspodcast machen. Allerdings ist heute Morgen eine Meldung reingekommen, schon gestern, weil die Personalie Justin Deal. Okay, nicht schön, aber auf andere Art und Weise ja auch nicht überraschend. Hätte man aber auch gerade in dieser wirklich entscheidenden Woche vor dem Spiel nicht unbedingt gebraucht.
Gut, absolut.
Kann man gleich auch noch mal ein paar Worte darüber verlieren. Aber was heute Morgen schon so ein bisschen wie eine Bombe eingeschlagen hat, ist die Nachricht des Geißblock, der darüber berichtet hat, dass der 1. FC Köln den Spieler Jakuba Potocznik schon 2021 an Geißblockheim zu Besuch hatte und dass man da schon Kontakt hatte und da auch schon über Verpflichtungen nachgedacht hat. Wenn es denn stimmt, ist das schon ein ziemlicher Hammer, dann hat der FC uns eigentlich im Januar auf dem Mitgliederstammtisch nicht ganz die Wahrheit gesagt, oder?
Man könnte sagen, belogen.
Man könnte auch sagen, belogen.
Also ja,
wenn es denn stimmt.
Wenn es denn stimmt, und ich würde davon ausgehen, die Kollegen hauen das ja nicht raus, ohne auch sich doppelt und dreifach abgesichert zu haben, ist das eine Sache, die schon harter Tobak ist.
Ja, also man muss das erstmal sacken lassen. Ja. Die Nachricht ist noch relativ frisch. Wir nehmen um 10 Uhr auf am Mittwochmorgen. Das heißt, also...
Um zwei Stunden.
Ja. Also die Nachricht ist wirklich noch relativ frisch. Ich habe dann auch schon mal so einen kleinen Rundruf bei einigen Medienleuten gestartet und da hieß es auch, ja, unglaublich. Ne? Also das ist... weil man darf ja auch nicht vergessen, der 1. FC Köln hängt ja auch die Werte sehr hoch. Das sogenannte Werterad, worauf der Präsident sich ja immer beruft. Und jetzt ist es zumindest hier fragwürdig, wer es also noch nicht gehört hat. Ich zitiere jetzt einfach mal ein paar Sachen aus dem Geißblock. Wie gesagt, das ist der Geißblock, das ist nicht von uns. Wir nehmen es nur auf, wir können es halt leider nicht verschweigen. Es tut uns auch leid, aber wir reden natürlich auch gleich noch über das Sportliche. Ja, also die Nachricht hatte ich gerade schon erwähnt und es wird zum Beispiel gesagt, dass sie natürlich das erklären müssten, warum sie bislang verschwiegen haben, dass Potocznik bereits 2021 am Geißblockheim war. Und es liegen die Ergebnisse in einer Analyse, die ein Auftrag gegeben worden ist. Das wird auch in dem Artikel dann erzählt. Ich werde jetzt nicht den ganzen Artikel vorlesen, aber Teile daraus. Und diese Analyse ist ja an ein Unternehmen gegeben worden, wo Vizepräsident Wettig früher gearbeitet hat in Düsseldorf. Und diese Analyse, da liegen die Ergebnisse halt noch nicht in Gänze vor, sollen aber zeitnah dem Vorstand vorgestellt werden und dann am 12. Juni zum Mitgliederstammtisch präsentiert werden. In diesem Gutachten soll es um zwei Zeiträume gehen. Der erste Zeitraum beschäftigt sich mit der Verpflichtung Potocnics von Olympia Ljubljana, verzogen am 31. Januar, nachdem der Spieler am 30. Januar 22 bei seinem slowenischen Club gekündigt hatte. Und der zweite Zeitraum beginnt mit dem Moment im Jahr 2022, wo Ljubljana dem FC angedroht hatte, die FIFA einzuschalten, bis zum Ende des CAS-Verfahrens im September 23. So, nach Geistblock-Informationen, auch das, wie gesagt, immer wieder, das sind auch Geistblock-Informationen, werden dem Kölner zum ersten Zeitraum neue oder werden die Kölner zum ersten Zeitraum neue Informationen offenlegen müssen, denn einen wichtigen Umstand hat der FC bislang in der Öffentlichkeit nicht erwähnt, denn wie diese Online-Zeitung Geistblock erfuhr, war der damals 16-jährige Stürmer von den Geistblöcken bereits im Herbst 2021 zu einem Besuch nach Köln und ans Geistblockheim eingeladen worden. Jetzt hatte man ja, jetzt reden wir wieder frei sozusagen, das war Zitat, jetzt hatte man ja im Januar einen Mitgliederstammtisch einberufen. Erste Frage, warst du da dabei?
Nee.
Im Januar 24? Nee. War ich auch nicht. Ich habe aber eben in einem Forum gelesen, dass mehrere Leute bestätigt haben, dass es wohl ein Mitglied gegeben hat, ein Mitglied des 1. FC Köln, der vehement in dem Abend schon darauf hinwies, dass er sogar Fotos hatte, dass Potocnik definitiv schon früher am Geistblockheim war. Und das hat man, naja, zumindest abgebügelt. Ich glaube nicht, dass man es dementiert hat, aber mehr oder weniger klein geredet. Und der Herr hat das halt immer wieder behauptet und ist aber dann nicht mehr weiter zu Wort gekommen, wie das in so einem riesigen Rahmen auch schon mal passiert.
Dann geht es halt verloren irgendwie, ja, so ein bisschen.
Ja. Mhm. Also das sind schon so, die Informationen wollte ich auch noch mit einstreuen, auch wenn sie nur in Anführungsstrichen aus einem Forum ist, aber weil sie von mehreren Leuten dann auch bestätigt wurde, die auch da waren, könnte ich mir schon davon ausgehen, dass es stimmt. Ja, da stellt sich halt die Frage, warum geht der FC hin und sagt, das war aber nicht so. Also der FC hat diesen Besuch bislang nicht öffentlich gemacht, das zitiere ich wieder den Geistblock, wohl auch deswegen nicht, weil man befürchtet hatte, hier wird also spekuliert, weil man befürchtet hatte, durch diesen Kontakt bereits in 2021 jegliche Chance einzubüßen, vor dem FIFA-Council oder dem CAS den Vorwurf der Anstiftung widerlegen zu können. Ein Umstand, der es umso überraschender macht, immer noch Zitat, dass es die Führung im Sommer 2022 noch vor dem FIFA-Urteil nicht versucht hatte, eine außergerichtliche Einigung mit Ljubljana herbeizuführen. Ja, wie soll man das jetzt alles werten?
Ja, ist schwierig, weil wir befinden uns ja trotzdem noch irgendwie so im Reich des Konjunktiv.
Spekulation,
ne?
Ja.
Aber natürlich ist das, was Geistblock dann da anspricht, natürlich komplett richtig. Das wird die ganze Lage ja nochmal komplett drehen, wenn man wüsste, dass der Spieler schon 3-4 Monate vorher da am Geistblockheim rumgeturnt ist. Ne?
Ja.
Deswegen, wenn dem alles stimmt und das ist dann irgendwann jetzt abgesichert und wird auch bestätigt, dann ist es natürlich wirklich umso unverständlicher, dass man das nicht irgendwie versucht hat, bevor das überhaupt vor das CAS kommt, noch glatt zu bügeln.
Ja.
Weil dann war doch klar, sobald es dahin geht, ist die Sache doch verloren.
Ja.
Wie hätte man das denn noch drehen können?
Ja, das ist
mit diesem Wissen. Also,
ja, das ist wirklich die Frage. Ne?
Also es war ja schon vorher strange, dass man gedacht hat, okay, 30. da Kündigung, da 31. unterschrieben, soll vorher keinen Kontakt gegeben haben. Aber wenn das jetzt dann auch noch da ist und vielleicht haben Bilder das ja schon vorher bestätigt etc., ja, da fällt mir fast nichts mehr zu ein.
Also eine Sache muss man dem FC erstmal zugutehalten, dass das ist ein übliches Verfahren, also was da gelaufen ist. Nur natürlich in dem Kontext der ganzen Entwicklung ist es natürlich dann doch wieder merkwürdig, auf der einen Seite, warum der FC es, wenn, geheim gehalten hat, oder auf der anderen Seite, was soll ich sagen? Also ich bin schon ein bisschen entsetzt, seine Mitglieder belügt. Ne? Und wenn es denn so ist, ja, Wir bewegen uns hier zu sehr im Bereich des Konjunktiv.
Also aber einzig Gute ist ja die durchgehende Rede von einem laufenden Verfahren, was aufgearbeitet wird. Irgendwann muss das abgeschlossen sein und dann müssen alle Karten auf den Tisch gelegt werden. Dann kommt ja keine Ausrede mehr drumherum. Also ja. Dann muss man ja klar Farbe bekennen.
Ja, ich denke, das wird jetzt auch Zeit. Also ich meine, jetzt könnte man natürlich auch die Frage stellen, also ich bin Fan des ersten FC Köln, ich bin aber durchaus auch medial aktiv. Ne? Also macht man sowas, in dem Fall die Kollegen des Geistblock, die das in einer Woche raushauen, wo es für den FC um alles oder nichts geht. Als Fan kann man das scheiße finden, finde ich auch. Also ganz ehrlich, als Fan finde ich scheiße. Auf der anderen Seite, was sollen die Medien machen? Wenn die Information da ist, dann genau. Kann man sich das, glaube ich, nicht aussuchen.
Eben, und wenn man sie als Erste so gesichert hat und weiß, dann ist es ja auch deren Pflicht, in Anführungszeichen, das als Erstes rauszujagen. Ja. Das ist auch deren Job.
Also man kann jetzt...
Man kann sich ja manchmal Zeitpunkt und Zeitort, wann man was macht, nicht aussuchen. Andere hätten es machen können und machen es ja auch nicht. Stichwort Herr Wolf.
Ja, ja. Also wir hatten ja letzte Woche schon hier eine interessante Information. Christian Löhr war ja hier und der hat ja ziemlich offen gesagt, dass man beim 1. FC Köln ja schon eigentlich gewusst hatte, dass man da einen Fehler begeht oder einen Vertrag eingeht, der höchstgradig gefährlich ist. Da soll Oliver Zierold darauf hingewiesen haben. Das ist hier im Nachgang nochmal auch stark besprochen worden in vielen Foren und auch in Gesprächen, halt, die ich danach gehört habe. Aber ich denke, da wollte man das Ganze jetzt auch erstmal abwarten, bis jetzt halt wirklich dann das Sportliche erledigt ist, bis man Klarheit hat, wo man steht, wenn wir so hoffen wir ja alle, die Liga ja vielleicht doch noch irgendwie hält. Aber jetzt kommt halt diese Sache raus und schon haben wir wieder Trara. Ne? Also, ja, also.
Ja, ist klar, also das kann man aus Fansicht auf jeden Fall verstehen. In der Woche, wo man vielleicht mehr so für Zusammenhalt stehen sollte und sich auf dieses eine Ziel einschwören sollte, Heidenheim, ist das natürlich ein riesiger Störfaktor. Andererseits muss ich sagen, Fansicht, ob das jetzt direkt die Mannschaft betrifft, davon gehe ich ehrlicherweise nicht aus.
Ja, das ist so eine Sache, das hat. Ich glaube, so Mannschaften, gerade Fußballprofis, die sind dann doch, glaube ich, schon relativ abgewichst. Die haben momentan andere Sorgen.
Genau.
Also die wollen natürlich auch die Klasse halten. Und du hast ja auch gesehen, wie diese Mannschaft gefightet hat. Und ich glaube, die haben schon momentan wirklich nur im Sinne, irgendwie das Ding zu schaffen, was da an Nebengeräuschen kommt. Das interessiert die im ersten Fall eigentlich gar nicht. Aber trotzdem, schön ist es nicht. Zumal man ja letztendlich dann wieder jetzt die nächsten 2-3 Tage, könnte ich mir vorstellen, es sei denn, der FC räumt es mit einer sehr guten Erklärung ab, dann waren auch unsere letzten 10 Minuten eigentlich sinnlos. Aber
das müsste zeitnah geschehen.
Das müsste sehr zeitnah geschehen. Ne? Aber ich würde auch trotzdem vorschlagen, dass wir das jetzt an der Stelle, es sei denn, du hast noch irgendwas dazu zu sagen, wirklich mal wieder weglassen und uns rein auf das Sportliche konzentrieren. Ja. Weil...
Also das Einzige, was ich noch sagen würde, wie du auch sagst, zu Recht, es muss endlich mal sauber, korrekt und auch einwandfrei aufgearbeitet werden. Und das sollte auch deren Ziel sein, weil es geht ja auch, in solchen Ämtern geht es ja auch immer um Vertrauen. Wie soll man solchen Leuten Vertrauen schenken?
Du hast vollkommen recht. Also auch mein letztes Statement dazu, bevor wir uns, wie gesagt, der Aktualität im sportlichen Bereich zuwenden, ist, ich meine, wenn ich so viel auf Zeit spiele und so viel, dafür mag es Gründe geben, ne? Aber wenn ich so lange auf Zeit spiele, darf ich mich natürlich auch nicht wundern, wenn zur Unzeit Dinge dann doch mal gewahr werden, weil irgendwann kommt sowas eben raus. Ne? Und ich meine, es ist ja eigentlich schon verwunderlich, wenn es diesen Herrn da bei der Mitgliederversammlung gegeben hat, der das damals schon gesehen hat und sogar belegen konnte anhand von Fotos, dann ist es ja eigentlich schon ein Wunder, dass es jetzt erst rauskommt. Und
absolut.
Jetzt passt es natürlich gerade gar nicht. Haken dran, eventuell beim nächsten Podcast werden wir das Thema dann vielleicht etwas intensiver noch besprechen müssen oder auch nicht. Vielleicht ist es ja auch dann schon längst erledigt, weil der FC eine wunderbare Erklärung dafür hat. Ich bin sehr gespannt. Gut, und damit würde ich sagen, Justin Diehl, ich glaube, das ist auch so eine Personalie, bevor wir uns nochmal dem Spiel widmen.
Ja, also erstmal rein zum Sportlichen. In der Hinrunde war ja ein riesen Trara, warum lässt ihn Baumgart links liegen, etc. Vielleicht muss man da auch ein bisschen zurückrudern, wenn man dann gesehen hat, wenn er gespielt hat, fand ich, war schon noch sehr viel, wie Baumgart, ich glaube, das war auch Baumgarts Wort, immer Jugendfußball dabei. Ne? Mhm. Vielleicht ein bisschen Unbekümmertheit auch, aber man merkt schon, finde ich, es fehlt noch an einigen Ecken und Enden. Mhm. Und gut, wie er sich jetzt verhalten hat, wie es jetzt dazu kam, kann ich jetzt auch nichts zu sagen, aber da glaube ich jetzt einfach mal dem FC, dass sie da die richtige Entscheidung treffen, um vielleicht auch irgendwie Unruhen von der Mannschaft dann auch noch wegzuhalten,
ja,
für diese Woche, aus rein sportlicher Sicht jetzt. Und dann kann man auch sagen, Haken dran, weil im Sommer würde er ja dann voraussichtlich nach Stuttgart gehen und dann werden wir sehen, ob er da glücklich wird. Ich bezweifle, dass er sich jetzt auf Anhieb bei einem Champions League-Teilnehmer durchsetzen kann.
Das werden wir alle beobachten. Meiner Meinung nach, es wirft halt, ich meine, ich finde das in der Sache berechtigt, wenn das denn so war, wie geschrieben wird, ja, war auf einer Hochzeit, er ist halt nicht wie alle anderen ins Stadion gegangen. Also wenn es jetzt die Hochzeit seiner Schwester wäre oder was auch, ich weiß gar nicht mal, ob er eine Schwester hat oder eines nahen Verwandten, dann holt er sich beim FC eine Erlaubnis ein und dann ist das okay, dann wäre das, ja, in Ordnung. Das scheint aber so nicht gewesen zu sein, sonst hätte der FC nicht so reagiert. So, und von daher finde ich diese Strafe berechtigt. Ich finde es halt nur schade, weil die größten Talente des 1. FC Köln in den letzten Jahren irgendwie immer so problematisch waren, dass da immer problematische Nebengeschichten entstanden sind. Florian Wirtz wird man noch ewig drüber reden, weil das ein Stück, eine Wunde im Fleisch des 1. FC Köln, ja, ist.
Absolut.
Und dann auch nach Leverkusen, demnächst geht der 150 Millionen weg. Müssen wir aber jetzt nicht mehr thematisieren. Auch Justin Deal, würde ich sagen, schießen wir an der Stelle ab.
Haken dran und
genau, mal irgendwann schauen. Im Sommer sollten wir vielleicht mal so einen Sonderpodcast machen, gerade rund um die Jugend des 1. FC Köln und wie die überführt werden kann in den Profibereich, weil da scheint es dann doch aber irgendwo, glaube ich, Verbesserungspotenzial zu geben.
Absolut. Und da spielt ja auch jetzt, gerade jetzt in dem Zeitraum, natürlich die Transfersperre ja auch voll mit rein, ne?
Ja,
definitiv. Das, also, ist ja nicht von der Hand zu weisen, aber inwieweit jetzt viele Transferaktionen da jetzt natürlich sind oder damit zusammenhängen, das müsste man sich dann nochmal genauer ansehen, glaube ich.
Wie gesagt, alles Themen für den Sommer. Da werden wir intensiv sicher einiges aufarbeiten müssen. Dinge, die jetzt halt aufgrund der aktuellen Situation einfach erstmal nach hinten gedrängt werden müssen. Es geht gar nicht anders. Ja, und damit sind wir Gott sei Dank endlich wieder im sportlichen Umfeld. Nochmal zurück zu diesem Wahnsinnsspiel. Ich meine, was spricht eigentlich dagegen, wenn du, ich meine, hat ja alles gestimmt, der Rahmen war super, die Fans waren gut drauf, hat die Mannschaft nach vorne gepeitscht von Anfang an und hat im Prinzip, das Wetter hat gepasst, es hat alles gestimmt. Warum braucht der FC scheinbar erstmal wieder so einen fast unaufholbaren Rückstand, um am Ende alles zu riskieren und am Ende dann als großer Sieger vom Platz zu gehen? Ich träume davon, dass wir vielleicht mal mit 2-0 in die Halbzeitpause gehen.
Ja, böse gesagt wäre es vielleicht, würde man vielleicht sagen, weil sie es nicht anders können oder weil sie es nicht besser können. Es sind ja...
Die brauchen den Druck.
Ja, vielleicht brauchen sie den Druck, aber vielleicht brauchen sie genau das Messer an der Kehle, um zu sagen, wir hauen nochmal alles rein. Aber es ist ja eine Geschichte, die sich wiederholt und das jetzt seit 33 Spieltagen, dass du nicht in der Lage bist, eine Mannschaft wirklich mal dauerhaft zu dominieren, auch mal wirklich in Führung zu gehen. Das wünscht ja, glaube ich, jeder mal eine Führung.
Ja.
Ja, es ist schon mit Qualität einfach oder Qualitätsmangel zu erklären. Das ist, glaube ich, hart, aber auch irgendwo simpel.
Hart und simpel und so simpel, was du gerade sagst, zwei Ecken führen zu Toren. Also und zwar zwei billige Ecken. Also das weiß, man weiß ja, dass Christopher Trimmel gute Ecken schießt. Man weiß auch, dass Robin Knoche ein ganz guter Kopfballspieler ist. Und trotzdem lässt man nicht, ja, quasi allein. Und mein gut, Schwäber hat auch schon mal einen solchen Tag,
ja, gehalten. Man sagt ja dann schön irgendwie Abdruckpunkt oder man redet dann von, also er ist nicht von der Stelle gekommen in dem Moment. Ne?
Ja,
ja. Er hing da so ein bisschen fest. Habe ich mich auch gewundert. Also ja, mal so der Spruch, an guten Tagen hat er den, der trifft, glaube ich, in der Situation zu. Gut, bei der zweiten kommt natürlich so ein bisschen dieser Handirrsinn hinzu. Ist klar, weit weg vom Körper, ist natürlich trotzdem nicht gewollt, aber den laut heutiger Regelauslegung, wie auch immer die jetzt im Detail sein mag, aber scheinbar muss man den pfeifen.
Ja, das habe ich auch so in Erinnerung gehabt, deswegen war ich mir auch relativ sicher, dass er ihn gibt. Und in dem Moment, wo der nach außen geht, ist ja sowieso schon so gut wie klar, er gibt ihn. Und ja.
Aber das ist natürlich auch so, wenn ich erst von Qualität spreche, das hat natürlich nicht nur was mit Qualität zu tun, das kann man auch mit weniger Qualität verhindern, wenn man konsequent verteidigt.
Ja, ja.
Und wie du sagst, ganz klar muss ja vor in der Besprechung der Name Trimmel Standards, Knoche Standards, Döki Standards, also diese ganzen Kanten, die dann mit nach vorne kommen und ihre Rübe dahin halten können, das muss man natürlich besser verteidigen. Auch im zweiten Durchgang, da waren ja noch nochmal Gosens Kopfball an die Latte. Dann erinnere ich mich, glaube ich, nochmal einer war relativ blank am Fünfer, den hat er rübergeköpft. Also die waren ja alle brandgefährlich, die Dinger. Ne?
Ich habe Glück, dass Hollerbach nicht noch das Tor gemacht hat oder ganz am Schluss dieser Schäfer.
Oh ja.
Also da waren ja wirklich zwei Situationen, wo die beide den Ball nicht richtig treffen. Die also eigentlich hundertprozentige Torchancen waren. Also
gerade Schäfer, der hätte ja auch, der hätte den Ball ja sogar noch annehmen können.
Ja, ja.
Der hatte jetzt ja keinen Gegnerdruck und so. Dann wäre es das gewesen.
Dann wäre es das gewesen. Ja, das ist halt immer so eine Sache. Ne? So, aber auf der anderen Seite, der FC, so richtig viele Chancen hatte er in der zweiten Halbzeit dann nicht. Also nach diesem Schock, nach diesem 2-0, war ja auch erstmal der Stecker gezogen. Da ging ja erstmal gar nichts. Und bis zur Halbzeit. Dann schenken die uns da einen Elfmeter. Wieder so ein Geschenk, wie gegen Mainz.
Ich hatte es vorher noch zum Freund gesagt, eigentlich kann es nur fallen durch ein Eigentor oder einen Elfmeter.
Ja.
Und so war es dann auch. Also, ich meine, das war ja mehr so griechisch-römisch, was er da gemacht hat.
Ja, ich verstehe die Diskussion darüber nicht.
Also. Ja, ja, genau, was der Herr Grote dann danach von sich gab. Er hatte 6-7 Mal schon mit Aytekin geredet.
Ja, ja.
Oder wollte sich es noch öfter angucken. Ja, kann er sich gerne oft angucken, ist immer ein Foul.
Ja, vor allem, er fängt ja schon an, bevor dann Hussein Basic noch im Weg steht. Und natürlich auch irgendwo versucht, seinen Körper da einzusetzen. Für mich war aber auch das kein Foul. Aber
nein.
Darüber könnte man streiten, aber die Situation vorher war...
Die fängt ja schon vorher an, genau.
Also das war, ich glaube, im Judo sagt man eine kleine Wertung.
Ja, genau. Also, Olympia steht ja vor der Tür.
Ja, und dann aber dann der Elfmeter, den Kainz dann richtig gut reinmacht. Ne? Also, Kainz, über den kann man ja reden, also, man will, aber die Elfmeter sind richtig gut.
Also bei allem, was er während des Spiels zeigt oder eher nicht zeigt, beim Elfmeter hat er irgendwie immer die volle Überzeugung.
Ja.
Also der war ja auch mit Dampf und das lässt er sich halt auch nicht nehmen. Und da geht er ja zumindest mal als Kapitän voran, wenn man vieles vielleicht auch mal anmarken möchte.
Ja, ja.
Also,
ich habe eine Sache noch vergessen. Also wir können gleich gerne über Kainz reden, aber die Sache für mich war es eine rote Karte. Es war eine glatte rote Karte.
An Waldschmidt.
Ja, genau. Also Kinieras Foul an Waldschmidt, wo der dem auch noch auf das Bein geht, auf das Wadenbein, was angeschlagen ist. Sorry, also da muss man ja schon fast von der Absicht reden. Oder man könnte es ihm unterstellen.
Es war schon ein brutaler Tritt auf jeden Fall.
Ja, und da verstehe ich nicht. Das ist auch leider medial gar nicht groß aufgearbeitet worden von ganz wenigen. Da finde ich, hätte der Videoassistent sofort reagieren müssen, nach dem Motto, hör mal, der tritt den da so dermaßen da rein. Also das ist doch bekannt und du kannst doch nicht hingehen und einen solchen Tritt noch nicht mal mit einer gelben Karte belegen.
Ja, da war ich auch verwundert, weil Aytekin hatte in dem Moment auch eine gute Position, pfiff ja auch zumindest direkt faul. War ich auch sehr verwundert. Jetzt sei ja gut, wenn im Stadion, dann sieht es erstmal auf den ersten Blick dann nicht so ganz brutal aus, aber wenn man sich dann einmal das nochmal in der Wiederholung ansieht, war schon
also komplette
Absicht und halt auch voll auf die Stelle, wie du sagst. Ne?
Ja, ja, ja.
Also und dann, selbst wenn er dann sich für Gelb entscheidet, ist er zumindest zur Halbzeit dann runter.
Und
mit dem Foul mit Gelb-Rot. Also.
Und auch, genau, und auch das ist in Profikreisen bekannt, dass der die Verletzung an der Stelle hatte.
Ja, ja.
Also das, ich war empört und bin es heute noch.
Tage danach. Ist ja so, also wenn jeder Torhüter weiß, die letzten 20 Elfer von dem Schützen, dann weißt du auch, wo die neuralgischen Stellen bei verletzten Spielern sind.
Ja.
Das wird, ist ja so, ne?
Und am Ende hat es ja geklappt. Waldschmidt musste ausgewechselt werden. Also man kann jetzt darüber diskutieren, ob Waldschmidt momentan überhaupt die Form hat. Anderes Thema.
Aber du hast einen Wechsel weg in der 20. Minute schon. Also er hat sich ja noch ein bisschen über den Platz geschleppt, aber da hat man von Anfang an, meine ich, gemerkt, auch in Aktionen, wenn er mal kurz am Ball war, also das gibt heute nichts mehr.
Ja, 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 und dann kam es halt dann zu der Situation, da hätte Khedira dann spätestens runtergemusst, als er dann halt dann diesen Elfmeter verursacht hat.
Ja.
Also das, ich meine, klar, er ist zwar jetzt im nächsten Spiel gesperrt, das hilft dem FC insofern ein bisschen, weil nun mal Union Berlin unser einziger verbliebener Konkurrent ist. Auf der anderen Seite, aber in dem Spiel hätte man mal mehr haben können. Und dann wäre es vielleicht auch, wer weiß, 4-2 ausgegangen. Weil
ja, je nachdem.
In dieser Situation, in der wir gerade sind, wo jedes Tor gerade in diesem Spiel doppelt zählte, Also im wahrsten Sinne des Wortes sogar.
Ja.
Also das wäre schon wichtig gewesen. Von daher reite ich da so drauf rum und kann es einfach nicht verstehen, dass das medial gar nicht besprochen wurde.
Ist ja auch richtig. Es war schon ein richtig brutaler Tritt, kann man nicht anders sagen.
Ja,
also der nur darauf zielte, ihn auch da zu treffen.
Ja. Ja, es ist also einerseits klar tot und auf der anderen Seite, selbst wenn er nur gelb gibt, wäre er dann spätestens bei der Elfmetersituation vom Platz geflogen. Hätte, wenn und aber, es ist leider zu spät. Wir waren eben bei Kainz stehen geblieben, wo ich dann nochmal zurückgegangen bin. Ich finde auch, dass er schon seine Wichtigkeit hat, auch wenn er spielerisch nicht so das bringt, was wir alle von ihm erwarten. Aber er hat ja auch manchmal so kleine Situationen. Ich nenne mal ein Beispiel. Vor der Stadionexplosion, vor dem entscheidenden 3:2, war er es, der Meiner quasi 2-3 Mal Anzeichen nach vorne geführt hat. Das Motto, Junge, versuch's nochmal, lauf nochmal.
Aber selber schon ein bisschen wie so ein müder Krieger.
Ja, er selber hast gesehen. Lauf nochmal, ich schaff's nicht mehr.
Ja, genau. Kopf leicht gesenkt. Ne?
Und genau. Das sah schon komisch aus, aber das Handzeichen war eindeutig.
Ja, genau. Vielleicht braucht so ein Meiner das auch in dem Moment, weil er weiß, oh, ich bin ja eigentlich auf der falschen Seite, in Anführungszeichen. Und er sagt, komm Junge, mach einfach.
Ja.
Geh mal den Weg, versuch es mal. Und er versucht zumindest auch Kainz jetzt in dem Falle schon immer so ein bisschen mit Armbewegungen so die Mannschaft zu animieren. Man weiß natürlich nicht, inwieweit das bei denen wirklich ankommt, aber er versucht zumindest so ein bisschen in die Rolle, so die Rolle vorzuleben, aber ich glaube trotzdem nicht, dass er dafür geschaffen ist.
Also er hat das jetzt gemacht und auch die Situation, da hat er schon einen gewissen Einfluss genommen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hat man ihm mit der Kapitäns
keinen
Gefallen getan. Einerseits, klar, er ist lange schon da und ist jemand, der auch im letzten Jahr wirklich gute Leistung gebracht hat, hat aber auch sehr stark von einem Sektor und auch von Skiri noch profitieren können.
Absolut.
Und das ist halt in diesem Jahr nicht, und er schafft es halt alleine nicht. Also, oder jedenfalls nicht in der Form, wie man sich das alle hier vorgestellt haben.
Er bräuchte eine Art Stütze neben sich, glaube ich, ja. Genau.
Das ist nicht da, weil die haben alle mit sich selbst zu tun und jeder ist mehr oder weniger auch qualitätsmäßig, haben alle halt nicht das Niveau, was Hector und Skiri hatten. Ja, das ist schon traurig. Ne? Wenn ich dann immer den Jonas da körperlich topfit auf der Tribüne sehe mit seinem Gölsch, ne? Also ich hätte ihn lieber auf dem Platz gesehen.
Und nach dem 3-2 und totale Ekstase, ne?
Ja. Wer nicht, ne?
Ja, aber
daran
also man sieht ja schon, er lebt den Verein ja absolut.
Ja, das ist übrigens der Unterschied. Ne? Davy Selke steht auf und klatscht höflich Beifall und das Hector auf der Tribüne geht ab wie ein Zäpfchen. Ne? Also das ist dann, lieber Jonas, also ich habe zwar das Buch über dich geschrieben, übrigens, ne, für den Fall, dass es irgendjemand interessiert, kann mich gerne anschreiben, ein paar Exemplare habe ich noch hier, ansonsten hat der Verlag auch noch welche, das war der kleine Werbeblock, ja, aber nein, ich würde mir fast wünschen, er käme zurück, aber ich denke, das ist absolutes Superwunschdenken.
Michael Jordan hat auch eine längere Auszeit gehabt. Er hat zwar Baseball gespielt, aber zumindest vom Basketball waren es so 1,5-2 Jahre.
Ja, ich weiß.
Also wer weiß.
Jonas macht ja jetzt auch einen Podcast, der könnte dann voll den Rücktritt vom Rücktritt
in
seinem Podcast verkünden.
Sich selbst zur EM nominieren direkt.
Genau, das könnte momentan, wir könnten ja heute auch nominieren, aber wir haben keinen Auftrag vom DFB bekommen. Und die Idee haben, glaube ich, mittlerweile schon alle anderen gehabt. Also muss Steffen Tigges weiter warten. Apropos Steffen Tigges. Also ich habe ja oft über ihn geschimpft und ich habe auch nicht gerade schöne Sachen über seine fußballerischen Qualitäten gesagt. Und das werde ich auch weiterhin nicht tun. Aber der Junge hat schon Herz. Ne? Also das muss ich schon sagen. Wenn der auf den Platz kommt, der zerreißt sich schon. Das sieht nicht immer, sage ich mal, sehr glücklich aus. Aber ich meine, er steht dann halt da. Letzte Woche hat er Alidou den Ball noch vorgelegt, wo ich gesagt habe, Mensch, das war eine gute Aktion.
Eigentlich musste er glücklich.
So, und dann kommt jetzt in seiner kurzen Zeit, in der er drin war, er hat dann schon seinen Wert. Und ich glaube, wir sollten gerade in der jetzigen Phase auch mal ruhig ihn mal stützen und einfach sagen, lieber Steffen, tolle Leistung. Also dass die Rübe da noch reinzuhalten zum unfassbar wichtigen 2:2, das soll man nicht kleinreden. Das hat er schon sehr bewusst gemacht.
Absolut. Und das war ja auch so ein klassisches Mittelstürmertor, wenn man ja denkt. Ne?
Ja,
wenn richtig. Er da auf der letzten Linie steht und dann intuitiv doch noch die Rübe so reinhält, leicht die Flugrichtung verändert und das reicht ja in dem Falle. Und wie du sagst, letzte Woche auf Alidou, er hat ja sogar nach 5 Minuten auch direkt wieder auf Alidou vorgelegt. Ne?
Ja, genau.
Also
Ist schon, also Hut ab vor dem Herz, was er hat. Ich bleibe dabei, dass er fußballerisch nicht den allerhöchsten Ansprüchen genügt. Aber was alles andere, das trifft ja eigentlich auf die ganze Mannschaft zu. Ne? Dass man sagt, dass die Mannschaft nicht diese Qualität hat. Man kann ja wirklich viel, viel vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht alles reinwirft. Ne?
Nein, absolut.
Da ist halt Steffen Tigges einer davon.
Und gerade jetzt muss ich so leichten Schwenk Richtung Taktik machen. Mhm. Die ersten 10 Minuten war ja, fand ich, haben sie hoch gepresst, okay. Dann ist ihnen relativ wenig eingefallen, vielleicht auch sehr beschäftigt mit dem 0-2, aber gefühlt haben sie für mich ab der 15. Minute Kick and Rush gespielt.
Ja.
Und dann verstehe ich wiederum nicht, gut, vielleicht war ihnen was anderes an die Hand gegeben worden, aber dann verstehe ich trotzdem nicht, wieso dann sich ein Adamyan da abmühte, der eh kein Bein mehr auf die Erde bekommt, leider, muss man ja sagen, nach einem kurzen Hoch. Und du hast ja direkt gesehen, Mini hoch, genau, und da, ja, wir müssen ja alles so ein bisschen...
Naja, wir sind beim FC, also der war super drauf. Ja, also,
der war auf dem Sprung zu was ganz Großem, ne? Ja, ja. Aber du hast ja direkt gemerkt, so ein Tigges ist ja zumindest auch mal in der Lage, mal einen Ball zumindest zu verarbeiten, wenn er hochkommt, und auch mal abzulegen. Und das hat er direkt in der zweiten Halbzeit auch perfekt erfüllt. Perfekt, aber es gab mehrere Aktionen, wo man gesehen hat, ja, der ist gut im Spiel, also... Darüber hinaus, dass er sich immer reinhängt, aber er war auch wirklich gut im Spiel diesmal.
Es gab einen weiteren Spieler, den ich, wenn er eingewechselt wird, jetzt nicht gerade in Freudensprünge mache, wobei das bei vielen FC-Spielern leider aktuell so ist. Aber trotzdem, ich war sehr skeptisch, was Dominik Heinz anging. Aber ich finde die Leistung, die er da wieder gezeigt hat, also man kann sich schon auf ihn verlassen.
Das absolut, ja.
Also wir dann auch, einmal hat er ein Laufduell fast verloren oder hat es verloren, hat es aber dann mit einer wirklich, also einer Dominik Marot-Gedächtnisgrätsche,
ja.
Dann die Situation noch sauber geklärt.
Da hatte ich größte Bedenken in dem Moment.
Nicht aber nur ja. Du, das ganze Stadion.
Aber ja.
Aber er ist nun mal nicht der Schnellste und das sah dann auch leider sehr skurril aus, wie er da hinterher hetzte. Also wie Hans-Peter Briegel 86, aber Hans-Peter Briegel war deutlich schneller. Egal, er hat es super gemacht. Er hat ihm den Ball noch vom Fuß genommen und das war aber auch so generell so, der macht ja auch so den nimmt die Fans auch nochmal.
Ja, das stimmt.
Und das war in dem Spiel auch wichtig.
Und ich muss sagen, er schlägt gar nicht so schlechte Flanken.
Ja, ja, das war okay. Also ja. ich hab schon schlechtere Flanken gesehen.
Gerade in der Saison von mehreren Spielern, ja. Und ja gut, das muss man ja auch sagen, das war so ein kleiner Taktik-Clou, auch dann auf Dreierkette umzustellen. Vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit hinten nochmal. Ich hätte eher gedacht, es gibt den Unionern mehr Räume in der Tiefe. Aber die hatten ja auch wenig Lust, sich noch im Spiel zu beteiligen, muss man sagen.
Das ist sowieso. Also wenn ich überhaupt einen begründeten Hoffnungsschimmer habe, dass der erste FC Köln es noch schafft, dann heißt der Union Berlin. Also neben unserer eigenen Nicht-Aufgeben-Wollen-Mentalität und aus dem Sarg noch rausspringen. Also das ist das eine. Aber auf der anderen Seite ist es ja erschreckend, was Union Berlin selbst in der ersten Halbzeit geboten hat. Die haben von den Ecken gelebt. Ansonsten war das schon ein ziemlich miserabler Auftritt. Ja. Ne? Also das war nicht gut. Ne? Und vor allem, die hatten den FC am Boden und anstatt ihn jetzt den Todesstoß zu versetzen, haben sie ja eigentlich versucht zu verwalten.
Das war Verwaltungsmodus, ja. Genau.
Und ich meine, dann guckst du dir die Mannschaft an, guckst die Namen und denkst, ja, eigentlich können die das auch. Ne? So von den Namen her muss diese Mannschaft ja eigentlich deutlich über dem FC stehen. Sie stehen aber nur kurz über dem FC, jetzt nur noch 3 Punkte. Also was macht dir jetzt für das Spiel gerade der Unioner Hoffnung gegen Freiburg?
Also gerade die Ausgangslage erstmal von ihnen gehabt zu haben, du spielst gegen Bochum und Köln. Du musst erstmal irgendwie 3 Punkte aus den 2 Spielen holen und verlierst beide. Und während sie gegen Bochum...
Beide hochdramatisch.
Hochdramatisch. Gegen Bochum haben sie sich super rangekämpft. Mhm. So, jetzt gegen Köln nahm es die komplett andere Wendung. Das spricht ja jetzt nicht für die Stabilität des Teams, ne?
Ja, also ob 7 Spiele nicht gewonnen, 5 verloren, ich weiß es nicht.
Zwischendurch jetzt auch nochmal den Trainer rausgeschmissen. Jetzt sollte es doch nochmal der Grote machen, der, glaube ich, in der Hinrunde auch schon mal 2 Spiele hatte. Also genau, die eigene Unsicherheit und die Angst vorm Versagen, das ist meine Hoffnung, dass denen so die Knie schlottern jetzt im letzten Spiel. Das ist die Hoffnung.
Es gibt ja immer so eine Mannschaft, die nicht damit rechnet, da noch reinzurutschen. Ja. Das haben wir in der Bundesliga-Geschichte und Historie so oft erlebt. Also 1. FC Nürnberg seinerzeit, Günter Koch, ne, hallo, wir melden uns vom Abgrund und so. Ne. Die haben ja wirklich, die haben, glaube ich, vor dem Spiel sogar schon so Dankesblumensträuße an den Trainer überreicht. Und also sind dann tatsächlich noch abgestiegen, weil Eintracht Frankfurt da 5:1 gewonnen hat. Also da kam auch der berühmte Spruch von Fjordhoff, ne, Jörg Berger hatte sogar die Titanic gerettet. Also in dem Fall, die Titanic heißt in dem Fall hoffentlich aus unserer Sicht Union Berlin.
Ja.
Also das ist wirklich die einzige Hoffnung, die dem FC verbleibt. Wir reden auch gleich nochmal drüber. Ich habe jetzt schon wieder ein bisschen vorgegriffen. Wir springen heute ein bisschen. Ja. Aber das, ich glaube, das hat dann noch damit zu tun, dieses Spiel ist jetzt auch schon wieder
4 Tage. Ist der eigene Emotionalität jetzt geschuldet.
Ja, das Spiel ist ja auch 4 Tage her. Ja. Also wir müssen jetzt auch nicht mehr in jeder Kleinigkeit alles analysieren. Und trotzdem, wir müssen nochmal dieses 3:2 zelebrieren. Also, und nochmal, Lindenmeiner, lieber Lindenmeiner, du wirst wahrscheinlich nicht zuhören. Oder wenn du es tust. Eine herausragende Flanke, ganz großartig gemacht. Und damit verzeihe ich auch alles, was vorher war, weil ganz ehrlich, unter uns, das war das Beschissenste, was ich von dem jemals gesehen habe. Der war so schlecht. Ne?
Also manchmal sagt man, beschissen ist ja noch geprahlt.
Ja, ja, das ist wirklich noch, ich halte mich hier zurück, wir machen das ja öffentlich, das geht ja raus. Ne? Aber nein, also die Flanke einmalig. Die war uns auch, glaube ich, allen schuldig.
Ne? Also die war vielen fast schon so eine ganze Saison lang schuldig. Ja, ne? Ja. Also man sieht ja, was er kann und was er nicht kann. Das wird leider immer wieder deutlich. Er kann quasi jedes 1:1-Duell gewinnen. Er weiß nur nicht, was er in der Folge mit dem Ball machen soll.
Also wenn kein Gegenspieler da ist, dann schießt er den immer noch an. Also, das ist unfassbar, wie oft er das macht. Also wie, ich meine, das kann ja immer mal passieren, logisch. Das bleibt ja auch nicht aus, wenn der Gegenspieler versucht abzuwehren. Aber er schafft es ja immer wieder.
Es häuft sich so sehr, dass es halt kein Zufall ist.
Ja.
Und dann ist es halt doch wieder die Qualitätsfrage. Leider ist es so, aber vielleicht war es ja gerade das, was du auch sagtest. Keins treibt ihn an und er so mit der letzten. Vielleicht hat er in dem Moment auch einfach mal nicht drüber nachgedacht, was er macht.
Ja, ja,
vielleicht also weniger denken. Genau, also einfach rein das Ding und irgendeiner hält die Rübe dahin und so war es ja auch.
Ja.
Also ich will ihm jetzt nichts unterstellen, ich glaube trotzdem nicht, dass er Damien Downs am zweiten Pfosten gesehen hat. Ist in dem Fall aber auch Wurst.
Ja,
er haut es rein und dann haut zu Noten Unioner irgendwie ein Bein dazwischen und fälscht ihn selber ins Tor ab. Aber
ja, der hat ja auch genau die richtige Schärfe.
Ja, genau, es war ein super Ball.
Ja, also ich kann mich erinnern wie Konstantin Rausch, erinnerst du dich?
Ja.
Der hat ja auch mal im Derby gegen, das war leider das Abstiegsjahr, aber da haben wir alle noch gehofft, gegen Gladbach in der allerletzten Sekunde, und er hat nach dem Spiel beim FC aufgehört, ist dann gewechselt. Stimmt. Und dann kam die Flanke rein und Terodde, der jetzt gerade aufgehört hat, macht das entscheidende Tor gegen Gladbach in der 93. Das Scheidung war da ähnlich laut.
Ja, super, ne? Kopfball.
Ja, ja, ich erinnere also mich
alles
noch
gepasst.
Gut. Aber weswegen erzähle ich das? Da kam der schöne Spruch anschließend im Internet, die letzte Flanke kam an. Also so hätte er seine Biografie taufen können. Und jetzt bin ich wieder hier und heute. Lindenmeiner ist ja noch beim FC und soll es auch bitte bleiben. Doch, er hat ja letzte Saison deutlich besser gespielt. Ja, und wenn er dann dieses Mittel wieder öfter finden würde, dann wäre er wirklich auch ein wertvoller Spieler und hätte noch mehr Wert, als er jetzt schon hat. Und
ich meine, sowas muss einem doch selber wieder Auftrieb geben.
Das denkt also, er ja schon die ganze Zeit,
ja, das, nach Bochum. Das ist das Problem. Ja, nach Bochum wurde es halt leider nicht besser.
Das Problem nach Bochum war, dass wir dann nach München mussten.
Ja.
Da haben wir gut gespielt, aber halt wieder nicht getroffen.
Genau.
Ja, also wie gesagt, das ist dieses 3:2 und damit sind wir bei Damien Downs. Gut, den hätten du und ich auch gemacht, aber du musst ja erstmal da stehen.
Eben, ja, ja,
das
genau.
Das ist das Entscheidende. Ne?
Und das muss ich ja sagen, also Downs sowieso, aber generell war da eine große Überzeugung. In dem Moment waren 4 FC-Spieler, glaube ich, im Strafraum. Mhm. Und sonst bemängelt es ja eigentlich immer, jede Flanke segelt rein, da steht kein Mensch mehr.
Ja.
Also du, nach dem 2:2 hast du ja schon diese Eigendynamik genommen, auch wenn Union noch diese dicke Chance hatte, aber du hast gemerkt, hier passiert was, das ist ja so ein bisschen Wild-West-mäßig, auf irgendeiner Seite fällt noch das Tor. Und Union war, glaube ich, platt. Und wir hatten dann die Überzeugung und ist klasse, dass so ein Junge dann da trifft.
Es ist ja interessant, was auch Timo Schulz anschließend gesagt hat, nach dem Motto, ja, großes Talent, ohne Zweifel, aber körperlich hat er noch seine Probleme und deswegen bringen wir ihn später, weil er dann auf einen müderen Gegenspieler trifft, mhm, dass sich dadurch dann diese körperlichen Nachteile ausgleichen. Ist das nachvollziehbar aus deiner Sicht oder würdest du ihn auch gerne mal früher sehen?
ich würde ihn gerne mal früher sehen, aber das, dann ist, kommt dieses allgemeine Argument, was jetzt eigentlich die ganze Saison zog, wenn man es auf die Stürmer bezieht, schlechter kann er es eh nicht machen.
Ja.
Also das kann natürlich sein, dass man ihm keinen Gefallen tut, wenn er dann wirklich gegen so einen Bundesliga-erfahrenen Innenverteidiger durchgehend abprallt. Aber dafür sehe ich auch zu wenig Trainingseinheiten, aber auf mich macht er schon, der macht ja schon einen gefestigten Eindruck. Also
mein äußerliches,
ja,
das ist
genau.
Nicht. Also, aber gut, das kann natürlich auch täuschen.
Ne? Ja, genau, das kann täuschen.
Also das ist schon auch eine gewisse, wie soll ich sagen, also du brauchst ja auch regelrecht einen Panzer um dich
herum.
Und das ist vielleicht bei ihm noch nicht so ausgeprägt. Und wir reden ja hier wirklich von, auch wenn es vielleicht jetzt viele lächerlich machen wollen, aber wir sind in der Bundesliga und das ist absolute Spitze, Spitzensport. Und da können die fehlende 2-3% unheimlich viel ausmachen.
Aber wenn es so ist und er kommt wieder ab der 70. oder 80. ist ja okay. So hat er ja auch das Tor gegen Gladbach gemacht.
Ja.
Da habe ich halt nur gesehen, in der Folge Ball an, Mitnahme, Abschluss. Das können nicht viele beim FC,
die
da vorne stehen.
Ja, das war auch richtig.
Also das war eine flüssige Bewegung und er legt den da genau ins Eck, in die sogar Seitentasche, wie man so sagt, ne? Also neben den Pfosten. Und jetzt steht er halt mal da, wo ein Neuner stehen muss. Also ich glaube, der bringt schon viel mit, wo man vielleicht jetzt auch nochmal kurz einen Schlenker zu Deal zu machen, der jetzt auch direkt hilft auf eine gewisse Art und Weise.
Ja, ich glaube zum Beispiel auch, dass ein Deal sich durchaus entwickeln wird. Leider nicht bei uns, aber wahrscheinlich auch vom Charakter her ist es, glaube ich, vielleicht sogar ein Vorteil, aber das kann ich gar nicht so genau beurteilen. Wie auch immer, ein Downs ist ja aber jetzt bei uns,
genau.
Und er ist jedenfalls eine Waffe, die du noch ziehen kannst. Und da würde ja auch ein Stück weit Hoffnung kommen, wenn du jetzt, sage ich mal, wirklich noch Tore brauchst, gerade weil wir ja Tore brauchen. Ein einfacher 1-0-Sieg wird ja wohl nicht reichen. Also dementsprechend ist es dann doch, glaube ich, ganz gut, ihn vielleicht so ab der 60. zu bringen.
Ja.
Ich würde nicht erst 10 Minuten vor Schluss bringen. Das wäre
was halt mir da so ein bisschen Sorgen bereitet, wenn Timo Schulz das so argumentiert mit körperlich nicht so weit. Also die Heidenheimer, die leben ja sehr von ihrer Physis.
Ja.
Gerade auch hinten. Ja, dann wird es auch schwierig, wenn sie müder werden, glaube ich. Aber
ja, ich glaube, wir verlassen jetzt auch langsam mal das Spiel. Wir haben uns alle riesig gefreut, ist aber jetzt auch 4 Tage her. Wir müssen Heidenheim jetzt schlagen, das ist das Entscheidende. Vielleicht eine Sache noch, ich würde es gar nicht so groß dramatisch jetzt hier in epischer Breite besprechen. Trotzdem deine Meinung nochmal zu Borussia Dortmunds Auftritt in Mainz.
Schwierig. Meine Wettbewerbsverzerrung etc., ich finde, das geht ein Stück zu weit, aber man sollte sich schon hinterfragen, wenn man vorher noch sagt, wir wollen alles geben, um diese 2 Spiele zu gewinnen und dann 10 Wechsel zu vollziehen. Das mag geklappt haben, eine Woche vorher gegen Augsburg, war aber auch ein anderer Gegner. Also ich finde es schwierig. Man sollte es jetzt nicht komplett denen in die Schuhe schieben, aber ich glaube schon, dass sie mit einer anderen Aufstellung natürlich größere Chancen gehabt hätten, da nicht so, man muss ja sagen, aufgefressen zu werden, die ersten 25 Minuten.
Ja, ja, ich meine, die haben ja hinterher auch gesagt, die Mainzer, dass das Ergebnis aus Köln für sie ja wie Doping gewirkt hat. Und darüber könnten wir jetzt natürlich auch noch...
Auch so eine Sache, eigentlich war der 33. Spieltag immer gleich
geschaltet. Das wäre sowieso, mal bitte im Hinterkopf behalten, vielleicht noch 2 Takte drüber verlieren. Ich will aber noch was zu Dortmund sagen. Also meiner Meinung nach, also erstmal in meinen Augen gibt es sowieso keine Fanfreundschaft, noch nie. Außerdem haben die uns gerade erst vor ein paar Tagen, also 1978, tierisch beschissen. Ich bin da nachtragend. Also da sage ich ganz ehrlich mit Borussia
Dortmund. Merkt man gar nicht.
Nee, kommt gar nicht rüber. Deswegen erkläre ich es dir. Nein, erstmal ohne Scheiß. Also für mich hat es nie eine Fanfreundschaft gegeben. Ich habe die mal in den 2010er Jahren, also Ende 2000er, 2010er Anfang, da fand ich die ganz okay, so weil sie damals auch die Bayern mal ein bisschen geärgert haben. Das war so eine gewisse kleine Sympathie, die ich da entwickelt habe, die aber nie in der Freundschaft. Also um Gottes Willen, ich will die einfach nur schlagen. Für mich gibt es nur Gegner, die ich alle schlagen will, Punkt. Und Dortmund sowieso, immer, ne? Allein wegen 78. So, und auf der anderen Seite, dieser Auftritt von Dortmund ist ja eigentlich auch nur deswegen so natürlich so aufgefasst worden, wie er aufgefasst wurde, weil die eben, du hast es gerade gesagt, vorher die Klappe aber so weit aufgerissen haben, nach dem Motto, wir geben 110%. Da kommt natürlich der Witz, den alle schon gebracht haben. Ich bringe ihn hier auch nochmal. Ja, jeder Spieler 10. Ne? Also 11 mal 10, 110. Also das
ist trotzdem gut.
Ja, ja, der ist gut. Deswegen bringe ich ihn nochmal. Ein paar haben ihn vielleicht noch nicht gehört, zum Beispiel.
Ja.
Also so muss man sehen, weil die sind natürlich mit der falschen Einstellung auf den Platz gegangen. Und natürlich Mainz, die natürlich auch gedacht haben, komm, die sind in Gedanken noch halb in Paris und so. In der ersten halbe Stunde geben wir Vollgas, vollkommen richtig gemacht und hat die dann da aufgefressen und ja, dann war anschließend nichts mehr drin. Deswegen Wettbewerbsverzerrung, nein, aber mit der völlig falschen Einstellung da reingegangen. Und ich glaube, Terzic das auch, dass ihn das ärgert.
Glaube ich
aber,
auch.
Ja, ja, das glaube ich. Aber er muss sich dann schon ein Stück weit hinterfragen, warum das bei seiner Mannschaft nicht angekommen ist. Naja, aber am Ende können wir nichts dran ändern und natürlich stimmt es, stimmt absolut. Wir hätten selbst für unsere Punkte sorgen müssen im Vorfeld, ohne Zweifel richtig. Und natürlich, ich habe mich damals abgrundtief geschämt für den 1. FC Köln, als sie sich in Bremen so haben abschießen lassen.
Das stimmt, aber man
auch
muss...
Auch wenn es Fortuna Düsseldorf betroffen hat, da kommen wir auch noch drauf.
Nein.
Aber trotzdem, das macht man einfach nicht, das macht man im Sport nicht. Es ist keine Wettbewerbsverzerrung in dem Sinne, dass man da irgendwie was bewusst macht, aber es war scheiße.
Punkt. Aber ein Gedanke fällt mir noch dazu ein, den hatte ich jetzt auch nochmal gelesen. Man muss ja schon sagen, letztes Jahr, andersrum, für uns ging es um nichts, wir haben gegen Bayern gespielt und da wurde mit dem Timo Horn das Abschiedsspiel verwehrt.
Ja, ja. Ja
und das wäre ein Wechsel auf der Torhüterposition gewesen. Ne?
Ja, ja, da haben wir auch schon, da kamen Stimmen aus Dortmund rüber, so von wegen, also jetzt nicht vom Verein, aber aus dem Umfeld, die werden doch wohl nicht, ne? Das wäre bescheuert, das wäre Wettbewerbsverzerrung, den Ersatztorhüter reinzustellen. Na gut, bei Timo Horn wäre es, aber auch gibt es ein anderes Thema. Aber wie auch immer, es war auf jeden Fall so, dass der FC wirklich nochmal alles gegeben
hat.
Ja. Und die wollten das einfach. Die wollten natürlich auch Jonas einen tollen Abschied bereiten. Und
klar, Timo auch, spielt mit ein.
Das aber spielte da alles mit rein. Aber sie haben wirklich alles gegeben und es hat ja auch fast funktioniert. Dann hätten die Dortmunder ihre eigenen Hausaufgaben gemacht. Dann
ne? Hätte ja keiner mehr darüber gesprochen.
Also oder? Gebe ich diesen Ball gerne nach Dortmund zurück in diesem Fall. Ne?
Ja.
Also, ja, aber damit weg von diesem Thema, lass uns über Heidenheim reden. Heidenheim ohne Frank Schmidt, der das Gesicht in Heidenheim schlechthin ist. Man kennt kaum einen aus der Mannschaft, der schon mit ja, einem
aber, Paar,
so
ja.
Niklas Beste oder auch Tim Kleindienst, die kennt man schon. Aber jetzt fange ich schon an zu schwimmen. Ganz ehrlich, ich habe die so gut wie gar nicht beobachtet. Ich habe jetzt meinen Freund Thomas Wagner noch mal gefragt, der hat das bestätigt, was du gesagt hast. Die geben immer 110% und zwar jeder Einzelne. Und die laufen bis die Socken qualmen. Das ist natürlich auch eine Mannschaft, die unfassbar schwierig zu bespielen ist. Aber jetzt kommt die gute Nachricht, die müssen wir nur 2 oder 3-0 schlagen.
Ja, dann hast du ja schon alles erklärt.
Ja, ja, dann gewinnt doch einfach.
Also. Ja, das ist schwierig. Ich finde es auch als Gegner, ja gut, welcher Gegner ist in der Bundesliga dankbar? Wir haben ja selbst gegen Darmstadt nicht gewonnen.
Ja.
Aber es ist trotzdem eine sehr undankbare Aufgabe, glaube ich. Das kleine Stadion finde ich immer schon mal fies. Wirklich, wie wenn das Thomas Wagner das ja auch sagte, sehr physisch, sehr ickelig, aggressiv. Also eigentlich genau das, was in unserer Mannschaft kaum einer repräsentiert, außer Chabot.
Ja, ja.
Und am Anfang habe ich sogar noch gesagt, Martel, aber der ist, finde ich, mittlerweile arg am Schwimmen, aber egal. Deswegen schon eine Heidenaufgabe.
Wird schwierig, ja, Heidenaufgabe, also für Heidenheim.
Zumal sie ja sogar noch international spielen könnten, wenn wieder XY gewinnt etc., könnt ihr sogar noch Platz 9 reichen.
Also ich habe mittlerweile fast die Hoffnung, dass der Relegationsplatz auch noch zum internationalen reicht. Also mittlerweile kann ja fast jeder mitspielen. Oder so.
Also
ich irgendwann
wieder von Europa gewinnen.
Ja, ich habe ja immer den Gag gebracht, zweite Liga ist auch Europa, ne? Also Sandhausen liegt auch in Europa. Aber nein, jetzt mal Scherz beiseite, wir wollen ja auch mal noch mal versuchen, uns zu motivieren auch. Ich meine, man muss auch mal sehen, die Schlacht gegen Union Berlin hat ja auch letztendlich Tribut gefordert. So hat es ja auch dann Timo Schulz anschließend erzählt. Also wir haben mehrere Ausfälle.
Gelbsperren auch noch.
Gelbsperren, also sind alleine ja Schmitz und wer war der Schmitz, zweite?
Hussein Basic. Schmitz, Hussein Basic, Finkgräve, Waldschmidt. Sehr oft, ich glaube Waldschmidt sehr auf der Kippe, bei Finkgräve hoffen sie noch eher.
Ja.
Ja.
Wie ersetzt der Trainer Julian Witzel diese Leute? deine Aufstellung hätte ich jetzt gerne.
Oh, okay. Das Problem ist, ich würde eigentlich, fangen wir mal hinten. Ich glaube, ich würde mit Dominik Heinz gehen, wenn Finkgräfe ausfällt. Generell passt ja auch gegen den Gegner, der ist ja auch ein sehr physischer Typ.
Ja.
Dann hättest du ja so, oder hättest du halt drei Kanten zumindest hinten mit ihm, Hübers, Chabot.
Ja.
Aber dann wird es schon eng.
Das wird es eng. Ne? Ja, es ist schwierig da.
Also.
Du hast natürlich noch dein Angebot da. Du hast was für.
Also, man muss hoffen, dass Finkgräfe irgendwie fit wird.
Ja.
Aber sonst, ich weiß nicht, inwieweit Paccarada jetzt wieder hergestellt ist. Der ist jetzt auch wieder im Training zumindest. Ne?
Ja.
Ja, das wird schwierig. Und dann die Doppel-6, wenn Husin Basic ausfällt, muss ja eigentlich automatisch Christensen rein. Gut, bei der Abwehr hättest du noch Carstensen, der ist aber jetzt auch seit 3 Monaten komplett raus.
Ja.
Ja, im Prinzip, so gesehen, stellen sie sich da hinten ja schon wieder von selbst auf. Also jeder, der fit ist, wird spielen. Gut, Christensen finde ich in dem Spiel vielleicht gar nicht so verkehrt.
Wobei der ja.
Der ist natürlich.
Immer mit der Körperlichkeit seine Probleme hatte. Ne?
Aber wir müssen ja eigentlich nach vorne spielen.
Ja. Ja, ja,
und er kann deutlich mehr am Ball als zum Beispiel so ein Martel. Ich finde, das war auch wieder sehr exemplarisch in dem Spiel. Ich glaube, der hat im Moment sehr mit sich selbst zu kämpfen. Vielleicht sehe ich ihn auch überkritisch, aber ich fand ihn die letzten Wochen sehr, sehr schwach.
Nee, das war nicht so toll.
Und mit Ball am der Ball ist zumindest jetzt nicht so sein Freund. Ne?
Ja, er ist jetzt kein Trickster vor dem Herrn, das stimmt schon. Ne? Und andererseits bringt er natürlich auch eine gewisse Körperlichkeit mit. Ne? Also das ist. Schwierig, ich würde jetzt auf ihn verzichten.
Nein, kannst du ja auch gar nicht. Ja. Die Frage ist halt, wie gehst du das Spiel an? Ne? Ich wurde jetzt auch schon diskutiert, bringst du den Marc Uth mal von Anfang an? Dann ist die Frage, wie lange hält er durch? Ist es eher sinnvoll, ihn wieder so ab der 50, vielleicht sogar ab der Halbzeit zu bringen? Mhm. Andererseits, stellen wir vor, zur Halbzeit steht es schon 0-2. Wenn du von Anfang an spielst, führen wir vielleicht mal. Das sind ja alles so Gedankengänge.
Aber wo du das gerade so ansprichst, das war ja jetzt auch im Spiel gegen Union Berlin so, dass ein Halbinvalider, man merkt ja schon.
Er schleppt sich ja so ein bisschen
über den Platz. Mehr,
so, keins 90.
Ja, aber dass der trotzdem sofort fußballerisch auffällt und unser Spiel verbessert,
ja,
da kannst du ja auch noch Patrick Helmes vorne reinstellen. Ne? Den habe ich ja auch da gesehen, der ist ein bisschen kräftiger geworden. Ja,
kriegt aber hin.
Aber nur da stehen, das schafft er noch. Nein, jetzt mal ernsthaft, aber dann hast du so einen Marc Uth. Dann ist die Frage, ne? Also das ist wirklich interessant, bringt man ihn direkt zu Anfang, nach dem Motto, wir gehen vielleicht auch mal 1-2-0 in Führung und setzen damit auch die Kollegen in Union Berlin unter Druck, oder wir kommen hinten raus, letzte halbe Stunde, gibt nochmal alles, wenn es eventuell schon 2-1 für Heidenheim steht oder was. Ne? Also das ist jetzt wirklich nicht einfach, ich möchte eigentlich auch nicht einen Timo Schulz
aufstecken. Wobei mein Ansatz wäre in dem Falle, er sagt jetzt zumindest jetzt vor Union auch, zumindest verklausuliert, wie man sollte jetzt nicht komplett offensiv gehen, man muss nur noch gucken, dass wir im Spiel bleiben etc. Und in dem Falle würde ich aber jetzt sagen, du gehst volle Kapelle nach vorne.
Ja.
Also meine, das wäre so ein bisschen Wild-West-Methodik, wäre Hauptsache erstmal so viele Tore schießen, wie wir können. Und dann mal gucken, was dabei rauskommt.
Ja.
Also, du kannst jetzt nur noch mal einen kassieren. Ab 5 Toren reicht ja sogar.
Naja.
Aber komm. Ja.
Oh. Ja, gut, 3 geschossen. Also, das sind ja nur 2 mehr. Also.
Ja, gut, aber du darfst das nicht addieren. Du musst sie in dem Spiel.
Ja, ja, ist klar.
Aber ja, ich glaube, das wäre so meine Herangehensweise, wie du sagst. Die hören, lesen ja alles mit mittlerweile, ist ja nicht wie damals Radio, leicht verzögert. Die merken ja direkt, 1-0 Köln in Heidenheim, 10. Minute oder so, das macht ja direkt was bei Union, wenn die sowieso verunsichert sind.
Ja, naja, das ist wahrscheinlich dann auch der...
Also wir können es ja gar nicht leisten, abzuwarten.
Nee.
Weil diesmal ist es die allerletzte Chance. Letzte Woche war es die letzte Chance, um noch die allerletzte zu bekommen, aber jetzt...
Sie ist auch nicht sehr groß, muss man leider sagen, weil es hängt einfach zu viel, also erstmal die eigene Leistung, wer soll beim FC so viele Tore schießen? Gut, wir haben jetzt gerade 3 geschossen, könnte man sagen, warum soll das nicht nochmal gehen? Gut, aber auf der anderen Seite, du darfst keins kassieren, wir brauchen einen sehr guten Torwart an dem Tag,
ja.
Timo, ich sag schon Timo, Schwäbe kann das natürlich, Also in dem Fall hoffe ich, dass er mal wieder so einen Tag erwischt, weil die letzten Spiele waren ein bisschen durchschnittlich. Ne? Also
ja, München war schon überdurchschnittlich, würde ich sagen.
Nein, er hat schon generell in der Saison gut überdurchschnittlich.
Ja, auf jeden Fall. Aber
in den letzten Spielen war es mir zu sehr Durchschnitt. Und dann auch so ein Ding wie gegen Knoche, den er normalerweise schon hält. Aber naja, also wir brauchen ihn in Bestform. Ich weiß noch, als wir das letzte Spiel in Stuttgart hatten, was wir zwar leider verloren haben, aber da hat er gehalten wie ein Gott. Ne? Also das war, der hätten wir 7-8 Stück kriegen müssen. Und er hat fast alles weggehauen, Elfmeter gehalten und so. Er braucht doch mal ein bisschen Glück, der Elfmeter zum Beispiel.
Den kann er ja auch noch irgendwie mit der Fußspitze bekommen. Und also der war ja auch nicht gut geschossen.
Nee, das war fast schon Jonas Hector. Ja. Also, wobei der ja auch reingegangen ist. Aber das war ein sehr schlechter Elfmeter. Ja. Und den hätte er an einem guten Tag auch gehabt. Aber gut, war auch ein bisschen Pech. Und er braucht doch natürlich einen Torhüter, braucht er das Quäntchen Glück. Und das hoffen wir natürlich, dass das am Samstag kommt. Ja, jetzt haben wir eben, da sind wir glaube ich völlig von weggekommen, Frank Schmidt nochmal anzusprechen. Also, der ja quasi so ein bisschen Mr. Heidenheim ist. Und der fehlt halt. Der muss sich operieren lassen. Das scheint unumgänglich zu sein. Wundert mich zwar, dass man da nicht immer noch den ein paar Tage warten kann. Aber schon auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ja, dann ist es halt so. Was könnte das ausmachen?
Es ist zumindest kein Nachteil.
Ja, ich halte es eigentlich auch für einen Vorteil.
Also, er drückt ja auch, es gibt ja auch Trainer, die vielleicht sehr, sehr zurückhaltend sind an der Linie und eher bedächtig da auftreten, aber er geht ja schon da immer auch sehr voran mit Körpersprache. Der lebt das Spiel ja sehr mit. Und da, er ist ja noch nicht mal im Stadion, also er ist ja noch nicht mal auf der Tribüne. Ja, man versucht natürlich, das ist auch wieder einer dieser Strohhalme, an dem man sich vielleicht greifen kann, dass man sagen kann, dann fehlt ein bisschen der Einfluss von außen für das Spiel direkt.
Ich halte das gar nicht für so einen kleinen Faktor, weil Heidenheim ist Frank Schmidt. Der ist 15 Jahre da, der hat da also wirklich die Kabine ausgefegt, sonst was alles gemacht, der ist von den untersten Ligen mit denen durch. Die Spieler kennen gar keinen anderen Trainer als Frank Schmidt, jeder Spieler da.
Stimmt.
Und er ist immer da gewesen. Also, und jetzt so einem Spiel fehlt er dann. Das ist dann schon, ich halte das schon für komisch und es hat die Frage, wie sie damit umgehen. Vielleicht wird es auch gar kein Faktor, weil die Mannschaft dann sagt, okay, dann machen wir das mal ohne den Alten.
Ne? Oder wir machen es extra für ihn. Kann wie auch immer.
Aber wenn man dann tatsächlich noch Europa reichen kann, das war mir übrigens gar nicht bewusst, dass das tatsächlich noch eine Möglichkeit ist. Ne? Hausaufgaben machen, Herr Friedrichs. Ja, wie auch immer. Wundert es mich ja sogar noch mehr, dass er nicht dabei ist. Aber gut, das ist dann scheinbar so.
Aber ist natürlich auch, ich glaube, wenn Leverkusen den Pokal holt, dann wird der 7. und 8. wird Europa League, aber auch nur, wenn, glaube ich, Dortmund auch noch als gewinnt und 6. wird dann Champions League. Also es ist schon sehr kompliziert, dass der 9. da noch reinkommt. Ist im Bereich des Möglichen.
Ja.
Zumindest. Ne?
Ja, Leverkusen wird ja den Pokal wohl holen, ne? Weil selbst wenn die 3-0 in der 96 plus 6. zurückliegen,
dann machen sie noch 3.
Machen sie noch 4
oder 4 sogar. Genau, Verlängerung brauchen sie gar nicht.
18. Also, ich weiß auch nicht. Also, ich habe ja schon hier den Verdacht angestellt, dass der Fußballgott erpressbar geworden ist. Ne? Also, ich weiß nicht, was die gegen den in der Hand haben. Aber wie auch immer, das ist ein anderes Thema. Wir schauen auf Heidenheim. Ja, wie wirst du das Spiel verfolgen?
Höchstwahrscheinlich alleine zu Hause.
Ja, da hat man Ruhe. Ne? Das wird mir ähnlich gehen, glaube ich. Weil wir haben zwar auch wieder Familienbesuch am Wochenende, zum Glück aber erst abends. Und das heißt, ich werde dann den Nachmittag hier durchleiden. Viele fahren hin. Wie viel erwartest du? Ich glaube, da werden bestimmt 8.000 bis 10.000
fahren. Also
auch wenn sie keine Karten haben.
Eben rund ums Stadion herum, allein um diese Stimmung zu transportieren. Da werden sehr viele hinfahren, die kein Ticket bekommen, aber das Stadion fast, glaube ich, 15.000. Da kann man schon von ausgehen, dass die Hälfte dann rot-weiß drin sein wird.
Ja.
Über irgendwelche Mittel und Wege werden die das schon machen. Also es wird eine Art Heimspielatmosphäre, hundertprozentig.
Ja, da gehe ich auch von aus. Und dann ist halt die Frage, wie geht
alle in Rot, Rot-Weiß war ja falsch, alle in Rot, habe ich ja schon gehört.
Ja, genau, ja? Richtig, ja. Ja gut, man kann ja trotzdem eine Weiße wie auch immer, obenrum alles rot und ich gehe davon aus, das wird sehr auffällig sein, wie der FC da auftritt. Ja, also ich denke, wir werden es abwarten müssen, wie es dann ausgeht. wir versuchen es jetzt einfach positiv zu sehen und reden noch nicht über den Abstiegsfall, der eintreten könnte. Natürlich, logisch, hätte ja auch schon am Wochenende fast, wäre da eingetreten. Versuchen wir es einfach mal von der positiven Seite zu sehen und sagen, Relegationsgegner steht schon fest. Das wird Fortuna Düsseldorf sein. Wenn wir das denn noch schaffen sollten, wie würdest du dann unsere Chancen gegen Düsseldorf sehen?
Ich glaube, alleine bedingt durch die Tatsache, dass man es schaffen würde, recht hoch. Weil das gibt ja, also wenn das keinen zusätzlichen Auftrieb gibt, dann weiß ich nicht, was Auftrieb geben soll.
Also Düsseldorf ist stark.
Stark.
Eine starke Mannschaft, eine unbequeme Mannschaft, die aus wenigen Chancen viel macht. Aber gut, ich sag mal, wenn du das dann geschafft hast, dann brauchst du eigentlich vor keinem mehr Angst haben.
Eben. Aber also man darf die auf keinen Fall unterschätzen. Das stimmt vor allen Dingen, weil die jetzt nicht mit so einer, es gibt ja viele Dritte, die mit so einer Negativerfahrung da reinrutschen, lange Zweiter waren etc. Oder wie damals auch, als wir gegen Kiel gespielt haben, die haben es ja sehr, die haben es ja quasi in den Wochen zuvor verspielt, ja. Und kam dann gegen uns. Düsseldorf spielt seit Wochen, Monaten sehr konstant mit, ich glaube, wir waren 7 Siege in Folge, bevor sie jetzt unentschieden gespielt haben. Also natürlich unangenehm, aber auf 2 Spiele gesehen musst du dich da durchsetzen.
Okay, ich bin da so eher so Richtung 50-50, ja, vielleicht 55-45 FC, aber das wäre ganz leicht vorne. Es kommt natürlich noch was anderes hinzu, der folkloristische Effekt, ne, dass es halt dann ausgerechnet gegen Düsseldorf geht, wobei es ja nicht als das wahre Derby gilt. Das war es früher mal in den 70ern, aber für dich auch nicht,
oder? Nee, also ich habe wenig Berührungspunkte mit Düsseldorf in Bezug auf FC-Fußball. Klar, waren mal Zweitliga-Duelle, mal kann ich mich noch an Tore von Udja und Helmes erinnern.
Ja.
Und in den 90ern war, glaube ich, auch mal zweite Liga. Aber sonst ist man sich ja immer sehr aus dem Weg gegangen.
Ja.
Wenn wir mal unten waren, waren die in der ersten Liga oder andersrum. Und davor waren sie lange Zeit ja ganz weit weg bis hin zur Oberliga.
Ja.
Also in meinem fußballischen Karriere, seitdem ich es verfolge, ist Düsseldorf für mich jetzt, außer dass natürlich einfach dieses bundesweite, klar, da wird das Köln-Düsseldorf-Duell, aber für mich ist das jetzt
aus der so ein Karnevalsding,
ja,
genau, und Städtevergleich.
Ja, also das ist für mich jetzt nicht so der besondere Gegner. Es wäre natürlich trotzdem besonders bitter, gegen die dann runterzugehen.
Ja, ja, da wird natürlich dann auch die Völkerschlacht, oder die Schlacht bei Wochingen, ich sag schon Völkerschlacht, die war in Leipzig, aber die Schlacht bei Wochingen herbeigezogen, ne, so, aber die ist ja nicht für die Kölner nicht so gut ausgegangen.
Nee.
Aber so weit wollen wir ja gar nicht gehen, und es geht ja letztendlich auch nur um Fußball. Aber, da sind wir bei dem Thema, was wir eben mal kurz zwischendurch hatten, die Düsseldorfer, vor allem die Fanszene, hat natürlich schon einen ziemlichen Rochus auf uns, aufgrund des 6:1 in Bremen. Ja,
das kann man auch nicht gut reden.
Nee, das kann man auch nicht gut reden, kann ich total verstehen. Gibt vielleicht nochmal zusätzliche Motivation dem einen oder anderen, aber gut, so weit sind wir noch nicht. Wir müssen das erstmal schaffen, das wäre ja schon, ja, das eigentliche Wunder. Ich betrachte es immer noch als ein Wunder, wenn wir das schaffen. Also wenn wir diesen Klassenerhalt wirklich noch schaffen sollten, Klassenerhalt insgesamt, also nicht nur Relegation, sondern auch tatsächlich, dann bin ich bei Timo Schulz, dann ist es einer der kuriosesten Klassenerhalte aller Zeiten, weil das ist schwer zu toppen.
Absolut, aber wir hoffen es einfach alle.
Also kann sein, dass wir nächste Woche über das Bittere reden. Mit wem wir uns ja schon
seit, und es ist ja, hast ja vollkommen recht, natürlich ist es wahrscheinlicher.
Ja.
Aber diese Hoffnung, die lebt jetzt natürlich trotzdem noch mal etwas größer auf als vor dem Spiel gegen Union, bin ich ganz ehrlich.
Ja, Union, das war schon so, da ist man schon so, wenn das mal
genau geht, und dann wenn man sich hineinversetzt, was man so in der 85. gedacht hat, mir kann keiner erzählen, dass irgendeiner geglaubt hat, dass er überhaupt noch ein Tor für den FC fällt.
Ich nicht. Also ich kann es ja hier sagen, ich werde seinen Namen nicht sagen, weil er ja während der Arbeitszeit besser nicht schreiben sollte, aber ich habe mit einem Reporter geschrieben, der für ein großes Unternehmen auch tätig ist, wie auch immer, der aber gleichzeitig auch Kritik hat und immer so zwischendurch, aber mal, ne, also das ist der Wahnsinn und hier und was auch immer. Und ja, und dann irgendwann hat er aufgehört und ich ja natürlich auch, ne, weil wir beide mit Jubeln beschäftigt waren. Er muss natürlich das Ganze auch noch schreiben. Also das war dann schon eine interessante Erfahrung, dass hier zu Hause mit jemandem, der im Stadion medial darüber berichtet, darüber zu schreiben, also das mache ich schon mal ab und zu, ne? Oder die kommen ja auf mich zu und schreiben mir dann, ne? Und dann geht das hier hin und her. Also das ist zwar ganz witzig gewesen, aber wir haben alle nicht mehr damit gerechnet. Also im Prinzip war da schon von wegen was für ein Trümmerhaufen und die waren ja auch einfach schlecht.
Ne? Ja.
Also von daher, und dann am Ende ist es scheißegal, du hast das Spiel gewonnen, ähnlich wie gegen Bochum, jetzt ist der Glaube da und wir müssen einfach jetzt dahin fahren und es machen, Punkt.
Genau, macht's einfach.
Ja. Dann gewinnst du 3-0 und dann gewinnt Union aber auch, dann okay.
Aber dann hast du deine Hausaufgaben zumindest erfüllt.
Ja.
Dann ist es trotzdem bitter abzusteigen, aber verkehrt andersrum, stell dir vor, Freiburg gewinnt und wir schaffen es nicht zu gewinnen.
Ja, das wäre natürlich dann bitter, ja. Dann stehst du wirklich dann richtig doof da. Und, ja, also, aber eines ist auch noch klar, momentan halten sich ja alle relativ zurück. Jetzt, wenn man, in dem Fall war es ja der Geistblock, der jetzt sozusagen die, ich nenne sie mal, Unruhe erzeugt hat, wo wir immer noch nicht wissen, was daraus entstehen kann. Vielleicht ist es auch nur ein Sturm im Wasserglas, der längst vergessen sein wird in 3 Tagen. Auf der anderen Seite aber so Leute wie Prestin und Werner Wolf geben aktuell Gott sei Dank keine Interviews mehr. Wobei Werner Wolf hat ja noch ein Interview gegeben.
Stimmt.
Aber ganz ehrlich, was daraus gemacht wurde, einige da,
sind ein bisschen,
also da finde ich, würde ich mal sagen, mildere Umstände. Es ging ja halt darum, dass er gesagt hat, jetzt geht alles gut. Und
aber das, also was soll
fand er, ich nicht so schlimm.
Was soll er nach dem Spiel denn jetzt anderes sagen?
Der war wie also, wir alle durch.
Der war einfach, genau, der war euphorisiert und dann, also das, da würde ich jetzt auch nicht sagen, es wurde halt wieder größer gemacht, als es war. Hm. Das heißt wieder, das davor wurde zu Recht, finde ich, groß gemacht, weil es
ja,
so in der Form nicht ging und auch total unpassend war, aber das war jetzt vollkommen okay.
Kann man mal kurz die Augenbraue heben, das habe ich auch gemacht, weil er ist nun mal keiner, der sich medial sehr gut darstellen kann. Das muss man, glaube ich, schon konstatieren. Aber es war auch nicht schlimm. Es wird jetzt eher interessant, was nach der Saison passiert, wenn alles erledigt ist, wenn das Sportliche soweit klar ist, wann immer das sein wird. Und dann werden viele Dinge besprochen werden müssen, weil ich glaube, egal wie es ausgeht, ein weiter so in der Form
Nein.
geht eigentlich nicht.
Und dann kann man halt auch nicht mehr ausweichen.
Ja.
Also es muss dann wirklich mal alles auf den Tisch, was ja schon unter anderem im Januar da auch gesagt wurde, wir machen reinen Tisch, wir reden offen. Wenn dem jetzt so alles ist, war ja sehr wenig offen geredet. Ja.
Du, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach noch ein paar Tipps und hoffen, dass du tippmäßig richtig liegst, weil ich gehe davon aus, du wirst für den FC tippen, oder?
Okay, also ich mache dann den einfachen Weg. Ich sage 2-0 FC und 2-0 Freiburg.
Aber das ist ja jetzt wirklich sehr einfach. Nee, ich mache es anders. Ich sage, der FC gewinnt 5-2. Ich weiß, das ist völlig Panne.
Also wie sollen wir 2 Gegentore bekommen?
Ja, ja, da frage ich mich auch gerade. Aber wir kriegen 4 Elfmeter. Also anders geht's nicht. Und Florian Kainz schießt sich noch mit Elfmetern in die Torjägerliste rein. Nein, ich sage wirklich 5-2. Also da bleibe ich bei. Weil wenn ich Tipps mache, mache ich ungewöhnliche Tipps. Ne? Ich mag diese 2-1-Tipps nicht. Ne? Und natürlich wird auch Union Berlin 2-0 verlieren. Da bin ich bei dir und sage 2-0.
Dann halten sie ja sogar locker die Klasse.
Dann halten wir ne, die Klasse nicht, aber immer.
Ja, aber locker die Relegation ist ja noch ein Torpuffer.
Ja, wobei ich glaube, 3 dieser Tore werden erst in den letzten, in der 90 plus 2., 90 plus 4. und der 90 plus 8. fallen.
Okay, nehmen wir alles mit.
Okay, und ich denke auch, dass wir an der Stelle Schluss machen sollten mit dieser positiven Aussage. Es sei denn, du hast noch irgendwas zu sagen, was unbedingt noch in diesen Podcast rein muss.
Drückt alle dem FC die Daumen, dass sie es am Samstag schaffen.
Drückt dem FC die Daumen, dass sie es am Samstag schaffen. Bestes Schlusswort, wo gibt. Julian, ich danke dir.
Sehr gerne.
Dann bis zum nächsten Mal. Und auch ihr alles Gute, bis zum nächsten Mal, Malitiot. Und tschüss zusammen, bis dann.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.